darüber geredet hast oder eben das Anspiel gemacht hast, Grosskind, mit dem Grosskind, okay, mit dem Grosskind, das kann auch schief gehen, jetzt nicht wegen dir, gell? Hat nichts mit dir zu tun, aber ich weiss von einer Familie, die das auch so gemacht hat, dass das Kind eigentlich so danken und es nicht gemacht hat. Und nachher haben sie gefragt, wie heisst das Zauberwort? Und dann hat das Kind gesagt, Simsalabim. Kann auch so schief gehen, wenn man es falsch macht. Gut.
René!
Habt ihr es auch gehört?
René!
Oh, das ist sicher wieder die Krähe, die man ruft.
René!
Wollen wir die wirklich reinlassen? Ich glaube, die hat wieder nur Seich im Kopf. Dummheiten. Ich glaube, das mache ich nicht heute. Es tut mir leid, ich muss auch doch kurz reinlassen. Die gibt einfach keine Ruhe.
So, wo bist du überhaupt?
So. Da bist du ja, Sally Kreie.
Rocco, Rocco, ich heiße Rocco, Rocco heiße ich.
Ist ja gut, ich habe es gehört und verstanden. Sally Rocco.
Sally René.
Und, was hast du vorhin zu kreien gehabt?
Ah, ich habe gehört, bei dir gäbe es daheim ein feines Mittagessen. Und so etwas lässt sich der Rocco nicht lenken.
Ja, ich weiss, du bist ja bekannt für deinen grossen Hunger. Aber weisst, im Moment musst du noch warten, weil zum Mittag gibt es erst nach dem Gottesdienst.
Ah, so gut.
Was, so gut? Dass du noch warten musst?
Nein, das nicht. Aber weisst, dass wir noch Zeit haben?
Zeit? Zeit für was?
Ah, weisst du es denn nicht mehr?
Nein, was sollte ich wissen?
Ah, du hast ein schlechtes Gedächtnis. Schau, der Rocco vergisst nichts. Den Jass, den wir gestern angefangen haben zu spielen, den haben wir noch nicht fertig gemacht. Schau, da liegt er ja noch.
Stimmt, das habe ich ganz vergessen.
Ja, ich habe es ja gesagt, mit deinem Gedächtnis ist nicht so weit. Komm, jetzt haben wir ja noch Zeit, jetzt spielen wir den Jass noch.
Nein, Rocco, das kannst du nicht machen. Wir können nicht im Gottesdienst innen jassen. Stell dir vor, wie das rauskommt. Ich kann mich erinnern, als ich noch an Konfirmandenunterricht bin, dass der Pfarrer ein paar Konfirmanden hat müssen rausbitten, weil die gejasset haben im Gottesdienst.
Und vor was hast du jetzt Angst? Jetzt bist doch du der Pfarrer, oder?
Ja, das stimmt. Warum?
Ja, würdest du dich selber rausfallen, wenn du beim Gottesdienst würdest jassen?
Nein, aber...
Nicht aber. Dann spielen wir den Jass jetzt.
Ja, Mira, du gehst ja schon nicht Ruhe.
Du bist dran.
Also, ja, was soll ich spielen? Dann spiele ich... Herzkönig, das ist die höchste Karte, die noch im Spiel ist. Die sticht alle anderen Karten.
Ja, was du nicht sagst. Weisst, wir sollten den Tag nicht vor dem Abend glauben. Aber sag jetzt, wenn du schon so gescheit bist, kannst du überhaupt so viel hoch zählen, wie du alt bist?
Ja, sicher kann ich das.
Ja, aber weisst, du musst dir dabei an Boden schauen und leise sein.
Ja, das ist doch kein Problem.
Ah, mitreden. Und zeigen.
Ja, also, dann mache ich das. Eins, zwei...
Leise, habe ich gesagt.
Gut, ich mache es.
Ha, habt ihr gehört? Der macht doch jeden Blödsinn mit.
Aber, lass es zu. Nein.
Nein, da lass nicht zu. Wo habe ich jetzt mein Ass versteckt? Wo jetzt? Ah, da habe ich es versteckt.
Der merkt es ja nicht, das ist ja beim 10 Uhr.
So. Bist endlich fertig?
Ja. Schau, ich spiele meine Karte. Schau mal, was ich da habe.
Ein Herz Ass.
Ein Schlatti-König. Das kann doch nicht sein. Der König ist doch die höchste Karte, die am Spiel ist.
Ja, jetzt nicht mehr. Jetzt siehst du ja, mein Herz Ass ist höher als die König.
Rocco, das kann nicht sein. Mama, das ist es so. Aber das Herz Ass ist doch schon gespielt worden gestern.
Hahaha, was du nicht sagst, du, die nicht auf dein Gedächtnis kannst verlassen. Du nicht einmal gewusst hast, dass gestern ein Ass nicht fertig gespielt hast. Wie willst du da wissen, welche Karte das schon gegangen ist?
Weißt du was? Ich schaue nachher. Dann wissen wir es.
Nein, du musst nicht nachschauen. Nein.
Mal, das mache ich jetzt. Warte mal. Ich schaue mal bei den Karten an. Schon sind gespielt worden. Oha. Schau mal. Was sehe ich da? Zwei Herz Ass. Wie erklärst du dir das?
Weiss auch nicht. Ich habe doch nichts dafür, dass der die Spiele gedruckt hat, zweimal ein Herz Ass gedruckt hat.
Aber Rocco, schau mal die Rückseite an. Die Karte, die du gespielt hast, ist die einzige rote mit der Rückseite. Alle anderen Karten sind grau. Du hast beschissen.
Nein, habe ich nicht.
Nur ein bisschen nachgeholfen. Aber Rocco, beschissen oder nachgeholfen, ist doch nur ein anderes Wort für das Gleiche. Sag, warum hast du das gemacht?
Ja, weisst, man sagt doch, hilf dir selber, sonst hilft dir niemand.
Ah, Rocco, aber da hast du falsch gerechnet.
Nein, der Rocco rechnet nie falsch. Der Rocco rechnet richtig.
Ja, ich weiss, dass du gut bist mit den Zahlen, sogar besser als der ich.
Ja, sag ich ja.
Und trotzdem hast du einen Rechnungsfehler gemacht und du hast die Rechnung ohne Gott gemacht.
Hä? Da komme ich nicht raus.
Eben. Dann lass mir doch zu, wenn ich nachher über den Psalm 52 rede. Dann können wir nachher am Nachmittag noch einmal darüber reden und vielleicht verstehst du dann auch besser, was ich meine.
Ah, abgemacht. Aber gell, voran gibt es noch das Feine zum Mittag bei dir.
Ja, aber erst nach dem Gottesdienst. Ja, warum hast du das gemacht? Der Rocco hat gemeint, das sei doch ganz einfach. Man sagt doch, hilf dir selber, sonst hilft dir niemand. Vielleicht hast du ja einen solchen Satz auch schon gehört. Und vielleicht in der einen oder in der anderen Situation sogar schon selber gedacht oder gesagt. Beides ist möglich. Darum lohnt es sich, jetzt anzuhören, wenn ich über den Psalm 52 rede. Es ist ein kurzes Chorlied von David, überschrieben mit ein Maskil auf Hebräisch, also eine Unterweisung. Die Absicht von David war, als er das Chorlied geschrieben hat, dass es nicht nur ein schönes Lied ist, sondern dass wir etwas lernen dabei. Er redet davon, dass es ein falsches Loben und ein Rechtsloben gibt. Lassen wir doch zu, was er schreibt im Psalm 52. Und du hast ja schon aus der Neuen Genfer Übersetzung vorgelesen, aus dem Epheserbrief. Und dann mache ich das jetzt auch aus der Neuen Genfer Übersetzung, weil Psalmen gibt es auch schon neben dem Neuen Testament. Also Psalm 52 aus der Neuen Genfer Übersetzung. Für den Dirigenten, ein kunstvoll gestaltetes Lied von David. Der Edomiter Doeg hatte Saul aufgesucht und ihm verraten, David ist gekommen und befindet sich im Haus von Ahimelech. Was prahlst du so mit deiner Bosheit, du großer Held? Gottes Gnade hat Bestand für alle Zeit. Alles, was du im Sinn hast, ist das Verderben anderer. Deine Zunge gleicht einem geschliffenen Schermesser, du Betrüger. Du liebst das Böse und nicht das Gute. Die Lüge mehr als das ehrliche und hilfreiche Wort. Mit deinen Worten Unheil anzurichten, das gefällt dir, du betrügerisches Großmaul. So wird nun Gott dich für immer vernichten. Er wird dich packen und aus deinem Zuhause herausreißen. Dich entwurzeln aus der Welt der Lebenden. Das werden die sehen, die nach Gottes Willen leben. Und ehrfürchtiges Staunen wird sie erfassen. Erleichtert werden sie dann lachen und sagen, seht ihr, so geht es dem, der seine Zuflucht nicht bei Gott gesucht hat. Lieber vertraute er auf seinen großen Reichtum und baute auf List und Tücke. Ich aber gleich einem Ölbaum, der beim Haus Gottes grünt und blüht. Immer und ewig vertraue ich auf Gottes Güte. Ich werde dir, Herr, ewig danken für das, was du getan hast. Voll Zuversicht hoffe ich auf dich. Ja, dein Name steht für einen gütigen Gott. Das bezeuge ich vor allen, die dir treu sind. Hilft er selber, sonst hilft er niemand. Aber vielleicht kennen wir das Gefühl auch. Oder vielleicht auch das Gefühl, zu kurz zu kommen. Das Gefühl, manchmal im Vergleich zu anderen, vielleicht auch Menschen, die nicht mit Gott unterwegs sind, auf der Schattenseite des Lebens zu stehen. Manchmal wünschen wir uns vielleicht mehr materielle Sachen. Irgendwie einen neuen Gegenstand oder ein besseres Auto oder was auch immer unser Wunsch wäre. Oder wir wünschen, oder ein Töffel, so wie du vorhin einen geholt hast, gell, so ein Spielzeugtöffel. Oder wir wünschen uns, dass die anderen Menschen uns mehr beachten, uns Zuwendung schenken oder Anerkennung. Der Wunsch, die Situation zu meinen Gunsten zu kehren, sodass ich mehr habe oder mehr Anerkennung bekomme. Und dann wären wir manchmal froh, wir könnten so wie der Rocco ein Ass aus dem Ärmel zaubern. So eine Karte, die sticht, eine, die, ja, die mich weiterbringt. Das Herzass, das er gebraucht hat, war aber nur ein Herz für sich selber. Es ist nicht ein Herz, das schlägt für die anderen, sondern für sich. Wir haben ja viel von Eigenverantwortung gehört in der letzten Zeit, was so wichtig ist. Und manchmal ist bei der Eigenverantwortung eben der Fokus nur auf dem Eigenen. Ich entscheide eine fällende Entscheidung und die Konsequenzen, die Folgen sollen dann die anderen tragen. Eigenverantwortung heisst manchmal schon, bei auf einen eigenen Vorteil aus, ob das auf Kosten von anderen gehen kann. Und so schreibt David im Psalm 52, Vers 5, du liebst das Böse und nicht das Gute, die Lüge mehr als das ehrliche und hilfreiche Wort. Also wir reden auf die eigene Mühle. Der David hat den Grund gehabt, warum er das geschrieben hat. Ich kann nicht das in der Breite auslegen, ich kann es nur kurz streifen. Ihr könnt es aber daheim nachlesen, wenn ihr es wollt. Im 1. Samuelbuch, im Kapitel 21 und 22, ist die Geschichte, die er im Psalm 52 darauf Bezug nimmt, ausführlich beschrieben. Also 1. Samuel, Kapitel 21 und 22. Der David, der ein treuer Diener war vom König Saul, musste vor dem Saul fliehen, weil der Saul ist eifersüchtig geworden, hat Angst gehabt, der David könnte ihm den Rang ablaufen. Und der David war auf der Flucht, hatte keine bösen Absichten gehabt, ist nachher zum Priester gegangen, hat dort um Brot gebeten, der hat ihm Brot gegeben und hat auch noch um ein Schwert gebeten und hat das Schwert vom, David, vom Goliath bekommen. Der Doeg, der wird im Vers 2, im Psalm 52 erwähnt. Das war der Aufseher von den Hirten, vom Saul. Das war ein Edomiter. Der hat das alles gesehen und gehört. Und er denkt, der David trägt irgendetwas. Wenn ich das dem Saul erzähle, dann kann ich sehr wahrscheinlich meine Situation verbessern. Und er denkt, das wäre jetzt so ein Ass im Ärmel, das ich habe. Und ist zum Saul gegangen und hat ihm das alles verraten. Der Saul hat nachher entschieden, die Priester mit seiner ganzen Familie und allen Angehörigen, insgesamt 85 Personen, zu töten. Und weil niemand bereit war, die Priester und seine Familie zu töten, musste der Doeg selber machen. Er war also am Schluss sogar bereit, für seinen Vorteil über Leichen zu gehen. Man sagt ja das so als Sprichwort, aber hier war es tatsächlich wahr gewesen. Und wenn wir im Moment in die Weltgeschichte rausschauen, wenn wir sehen, wie gewisse Machthaber bereit sind für ihre Ideen, für das, was in ihrem Hirn oben ist, dass sie noch grösser und stärker sind, Tausende von Menschenleben zu opfern und Not auszulösen. Und dann können noch sich rühmen, der redet die Bibel davon, dass das auch ein Lob ist, ein Selbstlob, aber ein falsches Lob. Ein Ass aus dem Ärmel zaubert, dazu sagt der David, was prahlst du so mit deiner Bosheit, du grosser Held? Der Rocco hat aber gemeint, die Krähe hat gemeint, man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Kennt ihr das Sprichwort auch? So auf den ersten Moment sieht es gut aus, aber wie sieht es denn wirklich aus, wenn man ein bisschen Zeit darüber lässt, wenn man längerfristig schaut? Wir sind ja eher auf kurzfristigen Gewinn, kurzfristigen Erfolg eingestellt. Das fällt uns heute auch immer schwerer, ein bisschen Ausdauer zu haben, weil man kann heute alles auf Knopfdruck haben. Man kann jetzt Copy-Quick gehen, man kann Quicksuppe machen, man kann... Weiss der Gügel was, es muss einfach alles schnell gehen heute. Und Selbsthilfe, das bringt tatsächlich Erfolg, aber das ist kurzfristig und flüchtig. Es fliegt auch nicht gängig so schnell auf, wie beim Jassen, oder? Wenn man plötzlich merkt, es ist zweimal die gleiche Karte im Spiel. Auf jeden Fall ist das Urteil von Gott, wenn man unrechtmässige Sachen macht, dir, dass der David sagt, so wird nun Gott dich für immer vernichten. Er wird dich packen und aus deinem Zuhause herausreißen, dich entwurzeln aus der Welt der Lebenden. Aus einem Mensch, der auf eigenes baut, nicht auf Gott vertraut, sondern auf seine eigene Stärke, auf seine eigenen Möglichkeiten, vergleicht David mit einem Baum, der entwurzelt ist. Vielleicht habt ihr das schon mal gesehen, nicht nur vom Lothar, aber wenn es so richtig stürmt, wie das aussieht, wenn es einen Baum umwirft und nachher so die Wurzeln rausschauen. Mit dem vergleicht er es. Und wir wollen ja nicht bei dem bleiben stehen, sondern es geht ja heute ums Danken. Denn als Gegenteil sagt er nachher, wie das aussieht bei einem Menschen, der Gott vertraut. Und er sagt im Vers 10, ich aber gleiche einem Ölbaum, der beim Haus Gottes grünt und blüht. Immer und ewig vertraue ich auf Gottes Güte. Er vergleicht sich, weil er Gott vertraut, mit einem Ölbaum, der grünt und blüht. Das heisst nicht, dass man nichts mehr machen soll. Und einfach die Hände in den Schoss legen. Aber es geht darum, dass man nicht nur mit der eigenen Kraft und Stärke rechnet, sondern mit den Zusagen von Gott. Die Voraussetzung dafür ist, dass man eben mit Gott lebt und nach seinen Anweisungen sein Leben gestaltet. Und dann ist man eben wie ein, sagt er, wie ein Ölbaum, der im Tempelgelände von Gott gebaut ist, eben bei Gott. Und das könnt ihr euch vorstellen, die beiden Bilder, der Ölbaum, der grünt und blüht, und das Gegenbild, der entwurzelte Baum, von dem, der auf seine eigene Kraft und Macht gesetzt hat. Das ist ein krasses Gegenbild. Ich habe mich dann gefragt, ja, warum redet der David von einem Ölbaum? Es gibt doch viel schönere Pflanzen oder mächtigere Pflanzen, die in Israel wachsen. Zum Beispiel, wenn es um Schönheit ging, ist doch die Blüte wirklich schöner als ein Ölbaum. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was es ist. Es ist eine Lotusblüte, eine der schönsten Pflanzen. Im Hohelied von der Liebe im Alten Testament tut der Salomo ein Gedicht schreiben über die Schönheit, über die Liebe von zwei Liebenden, die sie voneinander schwärmen. Und da sagt er zu ihr: Wie eine Lilie unter den Dornen, so ist meine Freundin unter den Mädchen. Und im Bibellexikon habe ich nachgelesen, dass in zahlreichen Stellen von der Bibel, was übersetzt worden ist wie eine Lilie, dass eigentlich der Lotus gemeint ist. Der Lotus, der sieht wunderschön aus und die meisten Leute sind beeindruckt, aber laut Bibellexikon blühen die nur ganz kurz, für einen Tag oder zwei, drei, und dann ist es vorbei. Und wer von uns will schon gerne eine Eintagesblüte sein, oder? Ich eigentlich nicht, auch wenn das noch so schön aussieht. Da gibt es noch viel mächtigere Sachen als der Olivenbaum. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, was das da für ein Baum oder für eine Pflanze ist. Hat jemand eine Idee? Vielleicht ist er schon mal in Israel gewesen. Die steht übrigens nicht in Israel da. Aber sie wächst im gleichen, also sie wächst dort eben noch. Das ist eine Zedere. Eine Libanon-Zedere. Sie wird auch Königin von den Bäumen genannt, gehört zu den Nadelbäumen, also Familie von den Koniferen. Und was beeindruckend ist, man sieht jetzt leider keine Person nebendran, die wird bis zu 40 Meter hoch. Und die Krone durchmessen bis zu 30 Meter und der Stamm über 2 Meter, also mehr als die da. Ein Riesenbaum. Ich weiß nicht, vielleicht war jemand schon von euch mal im Emmital, durchs Rüttitannen, ist das euch ein Begriff? Die Weisstannen, das sind Waisenknaben dagegen. Die wird zwar 10 Meter höher, die Weisstannen wird um die 50 Meter hoch, aber die wird nie so breit und der Stamm wird auch nicht so mächtig wie bei einer Zeder. Warum nicht so ein Bild? Ein Olivenbaum ist ein Grünkeli dagegen. Ein Zedern überragt alles. Schaut, im Psalm 37 wird ein Mensch, der ohne Gott lebt, mit einer Zedern verglichen. Ich möchte euch das nicht gerne vorlesen. Es ist die Rede von einem Frevler. Und ein Frevler ist jemand, der ohne Gott lebt und auch seine Anweisungen zum Leben nicht beachtet und sagt, das habe ich nicht nötig, das brauche ich nicht. Ich lebe lieber nach meinen Interessen und setze die auch durch. Da heißt es im Psalm 37, Vers 35, ich sah einen Frevler, also jemand, der nach seinem eigenen Gusto lebt. Gewalttätig trat er auf. Er machte sich breit wie eine üppige Zeder. Also ein Riesenbaum, der alles überragt. Als ich wieder vorbeikam, war er nicht mehr da. Ich suchte ihn, aber ich konnte ihn nicht finden. Trotz dieser Grösse und relativ einer langen Lebensdauer, die die Zedere hat, ist es eben nur eine vorübergehende Grösse. Und wie viele Leute aus der Geschichte, wo Feldherren noch anders waren, haben im Moment eine gewisse Grösse gehabt, sei es Napoleon, sei es Hitler, sei es andere Leute. Und wie rasch ist das verkehrt? Haben aber in der Zeit, wo sie gewirkt haben, sich enorm ausbreitet. Jetzt frage ich noch einmal, warum denn ein Olivenbaum? Ich zeige euch das Bild noch von einem Olivenbaum. Hier rechts, der steht im Garten Gethsemane, ist ein kleines Rebeli, oder? Ist natürlich nicht so schön wie die Zedern. Warum werden Menschen, die sich auf Gott verlassen, mit einem Olivenbaum verglichen? Nicht mit einer mächtigen Zedere. So auf einen ersten oberflächlichen Blick gibt es ja nicht so viel an so einem Olivenbaum. Die Höhe ist nur 10 Meter. Keine 40 wie Zedern. Drinnen ist rissig und furchig. Gut, die Blätter sind dunkelgrün und unter so weissliche Unterseite. Aber wenn man näher anschaut, der Olivenbaum hat es in sich. Der ist nämlich immer grün. Ein Olivenbaum ist gerne grün. Der welkt nicht, der verliert Blätter nicht, der ist gerne grün. Und seine Früchte sind zwar nur klein, 2 cm so im Schnitt, oder? Die kennen ja die Oliven. Aber das Öl, das drinnen ist, etwa 30%, ist Öl drin. Und gehört im Mittelmeerraum gehören die Oliven zu den wichtigsten Nahrungsmitteln, die es gibt. Und das Öl ist so kostbar, dass man es braucht zum Essen. Die haben sicher alle schon eine feine Salatsauce gehabt mit Olivenöl oder Spaghetti mit Olivenöl. Und so solche Sachen, also Olivenöl, ist etwas ganz Feines. Es wird auch gebraucht als Brennstoff für Öllampen, Körperpflegemittel wie Öl zum Salben oder Seife werden daraus hergestellt. Man braucht es in der Medizin. Man hat es im Alten Testament zum Beispiel gebraucht, wenn man Gott ein Opfer hat wollen bringen, ein Speisopfer, da konnte man Olivenöl können bringen. Man hat es gebraucht als Brennstoff für den 7-armigen Leuchter im Alten Testament, im Tempel. Priester sind mit Olivenöl gesalbt worden, Könige sind mit Olivenöl gesalbt worden. Und wenn man vom Messias redet, von Jesus, wo der Gesalbte ist, mit dem Heiligen Geist, aber das wäre auch das Bild vom Olivenöl. Das Olivenöl ist auch ein Sinnbild für den Heiligen Geist. Aber jetzt kommt das Krasseste. Habt ihr eine Idee, wie alt so ein Olivenbaum wird? 1000 Jahre. Also wie alt wird der Weisstanne? Wer weiß das? Er hat das Rechtsalter. Etwas zwischen 300 und 400 Jährig. Eine Weisstanne, nicht eine Rottanne oder eine Fichte, das nicht. Aber eine Weisstanne wird zwischen 300 und 400 Jahre alt. Ein Zedernbaum, etwa 800. Du hast gesagt 1000. Beim Olivenbaum. Sagt jemand mehr? Noch mehr? Ihr müsst euch das mal vorstellen, 1000 Jahre, oder? Das ist wahnsinnig. Aber man schätzt, dass die ältesten Exemplare 4000-jährig sind. Also man hat in Kreta, in Griechenland, Bäume auf 4000 Jahre geschätzt. Also das heisst, die sind innen nicht mehr gefüllt, die sind schon hohl, aber der Ausserteil, wenn man da die Jahrringe zählt und alles schaut, kommt man auf 2000, und weil der Teil innen fehlt, nimmt man an, dass noch einmal so viel dazukommt. Und die im Garten Gethsemane stehen, die sind 2000 Jahre alt. Also die hat die Zeit von Jesus noch erlebt. Ist eigentlich krass. Merkt ihr etwas, was der David sagen will, wer sich auf Gott verlässt, der hat Beständigkeit. Das ist nicht nur der kurzfristige Gewinn, sondern das hat Bestand. Und es hat mich enorm beeindruckt, das Bild von diesem Olivenbaum. Der ist nicht so gewaltig wie eine Zeder, aber die ist nach 800 Jahren, ist auch viel, oder? Aber ist weg. Aber der Olivenbaum, 4000 Jahre, ist unfassbar. Ist aber auch eine gewisse Herausforderung, wenn man einen Olivenbaum pflanzt, dann kann man ihn nicht pflanzen und morgen die Oliven ablesen, sondern man sagt sogar, man pflanzt und arbeitet für Grosskinder, wenn man einen Olivenbaum pflanzt. Also natürlich auf 4000 Jahre gerechnet ist das nichts. Aber es ist nicht der schnell sichtbare Erfolg, aber das, was eben an hat, das, was da hat. Und der Olivenbaum ist das Symbol für jemanden, der sich auf Gott verlässt und ihm dankt. So, dass sein Leben gelingt und auch das Leben in der Gemeinschaft gelingt. Und da geht es um das rechte Rühmen, um das rechte Loben, eben dort, wo man Gott Ehre gibt, dort, wo man ihm dankt. Und darum sagt der David, ich aber gleich einem Ölbaum, der beim Haus Gottes grünt und blüht. Immer und ewig vertraue ich auf Gottes Güte. Der David sagt, ich habe das immer wieder erfahren, dass ich all das überkomme, was ich zum Leben brauche. Der David hat nicht gemeint, dass er jeden Jass würde gewinnen mit Gott, oder? Ich weiß ja nicht, ob es dann schon Jasskarten gegeben hat, vermutlich nicht. Aber er wird langfristig sehen, wird er Erfolg haben, wird er grünen und blühen. Und das führt eben nicht zum Selbstruhm, sondern zum Gottdanken. Gottes Lob. Und darum sagt er, ich werde dir, Herr, ewig danken für das, was du getan hast. Voll Zuversicht hoffe ich auf dich. Ja, dein Name steht für einen gütigen Gott. Das bezeuge ich vor allen, die dir treu sind. Er gibt ein Versprechen ab. Er gibt ein Versprechen ab, dass er Gott ewig danken will, dass er das Gute, das er in seinem Leben erfährt, nicht als selbstverständlich nimmt, nicht überschaut und sich vor einer Zeder blenden lässt, sondern dass er auf das schaut, was ihm Gott schenkt. Ich weiß nicht, ob der genau angehört hat oder angehört hat. Was heisst das, ich werde dir? Und was steht hinten dran? Wie lange danken? Ewig danken. Ja, wie geht das? Also mal die 4000 Jahre, ja, wo ein Olivenbaum würde leben. Aber das geht doch nur dann, wenn ich auch ewig leben kann. Und ich glaube, da tritt schon zumindest im Alten Testament der Gedanke von der Ewigkeit auf. Ein Leben über den Tod raus, wo uns geschenkt wird in Jesus Christus. Also wir haben hier Grund, zum Gott zu danken. Und wir dürfen das auch über den irdischen Tod raus machen, in der Gemeinschaft, in der direkten Gemeinschaft mit Gott. Und dann sagt er, ich will ausharren, ich will dranbleiben, bei Gott bleiben. Voll Zuversicht hoffe ich auf dich. Wenn ich es zusammenfasse, noch einmal die zwei letzten Verse, wo der David sagt, ich aber, gleich einem Ölbaum, der beim Haus Gottes grünt und blüht, immer und ewig vertraue ich auf Gottes Güte. Ich werde dir, Herr, ewig danken für das, was du getan hast. Voll Zuversicht hoffe ich auf dich. Ja, dein Name steht für einen gütigen Gott, das bezeuge ich vor allen, die dir treu sind. Der Rocco hat gut können mit Zahlen rechnen, aber er hat vergessen, mit Gott zu rechnen. Aber mit Gott zu rechnen und ihm zu danken, das lohnt sich und das bewährt sich. Das Resultat ist wie ein grünender, blühender Olivenbaum. Und das, das wollen wir doch immer wieder uns gegenseitig in Erinnerung rufen und uns dazu ermutigen, den Blick auf Gott zu richten und ihm zu danken. Amen.